Der Körper verändert sich. Wie fühlst du dich? Wie sehen deine Füße aus? Sind die auch so dick geworden?
Aber dann wäre ja die Folgefrage so ein bisschen, ist das dann, nee, das ist jetzt gemein, weil so meine ich das. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber ist es dann Lückenfüller? Weißt du, weil das
der
eine
Job?
Gerade, nee, das Kind.
Ich sehne mich nach Müttern in meinem Umfeld, bei denen ich sehe, dass die Kinder haben und dass die aber gleichzeitig sich auch ganz viel für sich entscheiden. Und da frage ich mich aber auch so, inwiefern geht das?
Endzwang.
Und immer ein bisschen weniger Lust.
Mit Gesine und Annika.
Boah, ich finde, heute ist irgendwie schwer reinzustarten in diese Folge.
Wieso?
Weil wir ja schon so viel über dieses Thema vorhin gesprochen haben, was uns heute erreicht hat. Eigentlich wollten wir heute, wie immer, leicht und easy in diesen Podcast reinstarten. Aber heute ist ein anderer Tag, weil vorhin kam ein großer Spiegelartikel raus, ein Investigativstück über Colleen Fernandes und wie sie krass digitale sexuelle Gewalt erlebt hat von ihrem Ehemann.
Und Christian Ulm, kann man an
Christian
der Stelle nochmal namentlich erwähnen. Alle Schimpfwörter, die ihr euch vorstellen könnt, sind hier gerade eingefügt worden.
Die meisten von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wir nehmen heute am 19. auf. Heute ist Donnerstag und ihr werdet diese Folge 5 Tage später hören. Aber ja, diese News ist bei uns vor so 4 Stunden bei uns allen gelandet. Wir haben uns das jeweils so hingeschickt und wir waren alle nur so, fuck.
Auf eine Art ist es so schlimm, das zu lesen, und als mich das erreicht hat und wir haben das in der Gruppe geteilt, in der Gruppe, wo wir Mädels uns immer austauschen, meistens leichte Themen, und dann kommt da dieser Artikel rein und ihr alle echauffiert euch und das ist das Schlimmste überhaupt, und ich lese das und ich finde das schlimm, aber es überrascht mich irgendwie nicht.
Nee, und weißt du was, das finde ich krass, weil ich das ja auch, oder wir ständig darüber sprechen, dass Dinge passieren, wir schlimme News von Männern und Abusern hören, mhm, und mittlerweile ist man so abgestumpft und man ist so, es ist schrecklich, aber es wundert mich nicht, und diese Abgestumpftheit, die finde ich erschreckend.
Ja.
Was mich aber erschreckt hat heute, ist, dass mich das mal wieder erschreckt hat.
Ah, ja. So
weil
schlimm.
Ich war wirklich so, weil Christian Ulm und Colleen Fernandes, mhm, wer die nicht kennt, ne, das war so, als wir Teenies waren, das waren auch Superstars.
Ja.
Das war für mich immer eins der Medien-It-Pärchen. Für mich war sie auch immer so eine Frau, zu der ich krass aufgeschaut habe, auch so als Moderatorin. Mhm. Und ich war immer so, boah, die sind so cool.
So ein Vorzeigepaar.
Und sie ist so schön und smart und
einfach so ein gutes Team.
Genau. Und so wurden die auch so nach außen verkauft. Und das hat mich dann doch geschockt, weil die Art und Weise, was er für eine Männlichkeit für mich repräsentiert hat versus ein Donald Trump, ein Epstein und so weiter und so fort.
So eine weiße Weste irgendwie.
Aber der war für mich so eine weiße Weste. Und natürlich sollte es eigentlich erschrecken. Und trotzdem, heute habe ich gemerkt, boah, das hat mich jetzt doch richtig, also kalt erwischt.
Mhm,
ich hatte richtig Gänsehaut vorhin, muss ich echt sagen. Wie war es bei euch?
Ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es ist kein Trump, kein Epstein. Aber ich finde, das ist auch ein ganz guter Reminder, dass es halt nicht immer diese furchtbaren Männer sind, sondern es sind genau diese Männer, die wir alle kennen, die bei unseren Freundinnen zu Hause auf der Couch sitzen, die wir irgendwie cool finden, die lustige Serien machen, die irgendwie tolle Songs schreiben.
Gag-Autoren
und es sind alle. Es sind alle Männer, und das ist einfach so.
Ja.
Kann ich nicht mehr zu sagen. Und es ist von der Art und Weise, was da passiert ist, ist das einfach nur unfassbar, unfassbar erschreckend und schrecklich.
Vielleicht nochmal, um ganz kurz HörerInnen abzuholen, die nicht wissen, was passiert ist. Ich probiere es in kurz zu fassen, obwohl man darüber jetzt eigentlich 2 Stunden Podcast-Folge machen sollte. Wir werden uns eigentlich heute noch einem anderen Thema widmen, aber weil wir das wichtig fanden, darüber zu sprechen. Einmal kurz hier vorab. Christian Ulm hat mutmaßlich Fake-Profile von seiner Ex-Frau Colleen Fernandes erstellt, auf LinkedIn, auf unterschiedlichen Social-Websites, und hat dort so auch mutmaßlich Porn und so sexuelle Inhalte mit ihr hochgeladen, die auch gefaked worden sind, also quasi Deepfakes, Photoshop etc. Und hat teilweise mutmaßlich sogar Sexanrufe, also so wirklich Sexchats mit Männern angefangen, die halt eigentlich mit seiner Frau was haben wollten. In dem Interview steht, er habe einen Kink darauf entwickelt. Wir wissen vielleicht auch, am Dienstag weiß man auch schon wieder mehr über die Sache. Aber das ist ein Ausmaß an Perversion und wie sehr kann man, wenn man das sowas erlebt mit seinem Ehemann, mit dem man über ein Jahrzehnt zusammen ist, wie sehr kann man irgendjemand nochmal ins Gesicht schauen und vertrauen? Das frage ich mich. Und die haben zusammen eine Tochter. Und die war so, ja, die, das ist rausgekommen, Dezember 2024 hat er es ihr gestanden. Und das hat jetzt so lange gedauert, bis sie an die Presse gegangen ist, aber natürlich auch mit dem Hintergrund, sich zu überlegen, möchte ich, dass meine Tochter erlebt, wie ihr Vater das, also diese Konsequenzen erleben wird. Und ja, das ist schon eine heftige Entscheidung. Und gleichzeitig ist sie so, ja, die à la Giselle Pellicot, die das sehr, sehr geprägt hat, zu sagen, die Scham muss die Seite wechseln. Aber ja, auf Gänsehaut, schrecklich.
Und auch wieder erschreckend zu sehen ist dann in dem Zuge, wie sich im Internet alle Frauen natürlich auf ihre Seite stellen und es posten und teilen und sich dazu äußern und irgendwie so ein bisschen mal wieder das Medienecho von Männern fehlt, zumindest so in meinem Kreis. Habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Kann sich natürlich jetzt auch noch mal weiterentwickeln, ne? Ja. Aber
ist doch bei jedem Thema eigentlich so. Also wenn es um vor allem Gewalt gegen Frauen geht, sind die allermeisten Männer immer stumm. Die schweigen.
Ihre Schnauze.
Ja.
Es war auch so, ich habe das gelesen, habe einen Artikel, also den vollen Artikel zugeschickt bekommen und ich habe das direkt meinem Freund geschickt und ich war so, kannst du es bitte lesen, ich möchte später darüber sprechen. Und es ist so etwas, das würde der höchstwahrscheinlich auch von sich selbst aus machen, aber ich war richtig so, ich habe Redebedarf, mit meinem Partner darüber zu sprechen, weil mich das so frustriert und sauer macht und auch sauer macht auf ihn auf eine Art, also auf jeden Mann einfach.
Ja, es ist leider, das hat eine Freundin von uns, die mit uns in dieser Gruppe ist, heute, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, geschrieben, dass man festhalten muss, dass keine Frau jemals sicher ist.
Ja.
Nicht mit ihrem eigenen Ehemann, nicht mit ihrem langjährigen Partner, ihrem Vater, ihrem Bruder.
Ihrem Sohn.
Ja.
Ja.
Und das ist eine schlimme Erkenntnis. Eine Sache vielleicht noch zu den Leuten, die jetzt auch auf Social Media so kommentiert haben. Ich habe viele Kommentare gesehen, wo Leute geschrieben haben, ja, ist ja okay, aber warum muss man das jetzt öffentlich machen? Und eine
Was
Sache …
Was meint die?
Ja, also erstmal abgesehen davon, dass es absoluter Blödsinn ist, das sind Menschen der Öffentlichkeit, sie hatte gerade noch diese Kontrolle darüber, dieses Narrativ zu formen. Ihr ist was Schreckliches passiert, was at some point wahrscheinlich den Weg zur Öffentlichkeit irgendwie gefunden hätte. Und sie hat Kontrolle über die Situation übernommen. Sie ist die allerletzte, die will, dass das irgendjemand weiß, dass ihr das passiert ist. Und vor allem, sie will vor allem nicht, dass es ihr passiert ist. Sie, wirklich, ihr müsst alle mal, also ich gehe nicht davon aus, dass die tollen Hörer in unseres Podcasts solche Kommentare schreiben, aber es hat mich sauer gemacht. Und es ist immer so, diese komischen Social-Media-Debatten und diese Kommentare und ich muss es aber hier einmal loswerden, weil ich wirklich es einfach nicht begreifen kann, wie man sowas lesen kann und sich so denken kann, wow, und jetzt für Aufmerksamkeit. Ich denke mir so, das ist Colleen fucking Fernandes. Die braucht die Aufmerksamkeit nicht für so eine schreckliche
Sache. Man muss es einfach sagen, niemand würde sich aussuchen, das für Aufmerksamkeit zu machen.
Nein.
Ja, ist irgendwie ein härterer Einstieg als eigentlich geplant. Aber war uns wichtig, einmal drüber gesprochen zu haben. Vielleicht widmen wir uns gegebenen Zeit nochmal dem Thema Gewalt an Frauen, digitale Gewalt, etc. in einer separaten Folge.
Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu Lust hättet.
Ja, also Lust ist natürlich ein komischer Begriff.
Ich bin da Bock drauf. Ja. Ob euch das interessieren würde.
Und dann starten wir mal rein mit unserem richtigen Thema.
Ja, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Überleitung, weil wir wollen übers Mutter werden wollen vielleicht sprechen. Also wollen wir ein Kind in diese Welt setzen?
Mit wem? Oder auch zwei?
Wir beide zusammen. Du hast mich gerade so angeguckt. Waren wir beide? War das eine Frage?
Ja, aber ich meine jetzt auch gerade mit diesem Anfangsthema, mit welchem Mann möchte man, wenn man ein Kind in die Welt setzen möchte, ein Kind in die Welt setzen?
Ja,
so.
Mit welchen Menschen, ja. Und wenn es ein Mann ist, vor allem welcher Mann, weil da muss man echt die Latte,
wenn
man die Latte hochsetzt, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Ne?
Oder muss man vielleicht auch in Deutschland wie heißt diese 4B-Bewegung nochmal weiter rantreiben?
Ja.
Da hast du mal ein Reel zugemacht, oder?
Ja, 4B, das ist eine koreanische feministische Bewegung, die kommt eigentlich aus den, ich glaube aus den 80ern, aus Korea und hat dann aber ihren Weg in den letzten Jahren auch in die USA geschafft, vor allem nach der Trump-Inauguration. Und es steht für die Enthaltsamkeit von Männern, von heterosexuellen Frauen. Also obwohl ich auf Männer stehe, bin ich so angepisst und unterdrückt von diesem Patriarchat, dass ich sage, okay, ich könnte den Einzelnen lieben, aber ich enthalte mich allen. Mhm. Das heißt, ich verliebe mich, keine Ehe, keine Kinder, keinen Sex mit Männern. Also diese 4Bs sind dann 4 Wörter mit B am Anfang auf Koreanisch, die ich gerade nicht so wiedergeben kann. Genau. Aber ja, kein Wunder, dass das 4B-Movement wieder so größer wird, weil die Frustration in dem Patriarchat und auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo es Studien belegen, dass junge Männer konservativer werden und junge Frauen eher liberaler werden, dass das weiter auseinandergeht und dass dadurch auch schwieriger ist, jemanden zu finden, mit dem es richtig matcht. Weil ein ähnliches Wertesystem zu haben, glaube ich, ein großes Thema ist, um zu sagen, ich glaube, ich will mich mit dir fortpflanzen. Mhm. Ja. Und wir haben gedacht, wir sprechen mal über dieses Thema, weil wir sind da schon öfter mal drumherum getänzelt, wie wir jeweils dazu stehen, wollen wir Kinder oder nicht, wann steht was an und so. Aber wir haben da noch nie konkret drüber gesprochen. Und ich glaube auch, so geht es mir auf jeden Fall, weil schon auch
haben wir das so ein bisschen avoided.
Ich avoide das ein bisschen. Ich fasse dieses Thema auch so ein bisschen mit Fingerspitzen an, weil das so krass aufgeladen ist. Mhm. Und ich auch eine Meinung, also ich viele Gefühle dazu habe.
Ja. Es gibt keine Entscheidung im Leben, die weitreichender ist, als sich dafür zu entscheiden, einen Menschen in diese Welt zu setzen.
Ja.
Ob ich heiraten möchte, ich kann mich scheiden lassen. Ich in eine andere Stadt ziehe, whatever, kann wieder zurückziehen. Aber einen Menschen in diese Welt zu setzen, wissend, wie sie sich gerade entwickelt, wissend, was das für ein einschneidender Moment auch in dein eigenes oder für dein eigenes Leben sein wird, die kann man nicht rückgängig machen. Dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass sich in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, sich das immer mehr so entwickelt hat, dass man eine Choice hat. Und weil ich das Gefühl habe, dass sich in den letzten Jahren auch so entwickelt hat, dass man diese Entscheidung auch aktiv treffen kann, anders als bei unseren Eltern, bei denen das so ein bisschen vorausgesetzt wurde, was heute immer noch so ist.
Ich finde nicht mal ein bisschen. Ich finde, es gab, also wenn ich an meine Elterngeneration denke, also an unsere Elterngeneration, dann fallen mir keine Menschen eigentlich ein, die so alt sind wie meine Eltern, die so aktiv gesagt haben, nee, hatte eigentlich keine Lust auf Kinder.
Ja, genau. Weißt du? Es gibt vielleicht so vereinzelt, ja, aber das so war unter dann, 100 mal eine und das war aber dann auch die crazy.
Aber ich finde, das war dann das Narrativ von, ach, da hat es wohl nicht geklappt oder so, weißt du, oder so. Ja. Na, das ist ein bisschen komisch oder so. Aber es war nie das Gefühl von, ah, das ist selbstbestimmt und der Holger oder die Sabbel wollten halt ein anderes Leben führen. Wisst ihr, was ich meine?
Wie heißt Sabbel richtig? Sabine?
Sabine für mich.
Ah ja, okay. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir leben zumindest in unseren Kreisen, in unserer Blase, gibt es immer mehr Frauen, die sich so laut dazu aussprechen, dass sie sagen, sie lassen sich sterilisieren, sie sind sich nicht sicher, ob sie Kinder bekommen möchten.
Oder sie sind sich sicher, sie wollen auf jeden Fall keine.
Genau.
Das gibt es auch, ja, voll.
Und so langsam, ich glaube, wir werden wahrscheinlich die Generation sein, die zum ersten Mal so Identifikationspotenzial hat für die nachkommende Generation, die dann vor dieser Entscheidung steht. Weil ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, wer ist denn 10 Jahre älter, 20 Jahre älter, die sich da aktiv gegen entschieden haben, finde ich auch noch nicht so viele. Es passiert gerade so ein bisschen in unserer Generation, habe ich das Gefühl. Und manchmal wünsche ich mir, weil ich selbst vor dieser Frage stehe und ich selbst keine klare Antwort darauf habe, dass ich diese Identifikationsperson schon hätte.
Ja, das wünsche ich mir auch, so mehr Vorbilder, die sich ganz aktiv dagegen entschieden haben, weil sie so sind, nee, ist, glaube ich, nicht das Leben, für was ich mich entscheiden möchte.
Ja. Und die dann aber auch auf ihr Leben zurückblicken und dann aber auch mit vollem Selbstbewusstsein sagen können, das war die richtige Entscheidung. Mir fehlt es an nichts oder mir fehlt es an etwas. Ich zweifle hin und wieder nochmal, aber ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und wahrscheinlich wird die Psyche das immer so ein bisschen drehen. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich dagegen entscheiden und dann am Sterbebett sagen, ich bereue es, weil unser Gehirn es immer irgendwie schafft.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Das so auszugleichen?
Ich wünsche mir auch, also ich wünsche mir Vorbilder, die diesen Weg gegangen sind, mehr in meinem Leben, um zu schauen, ob ich mich damit identifizieren kann. Aber ich wünsche mir auch Vorbilder, viel mehr Vorbilder, weil das fehlt mir. Aber ich bin auch in einer Bubble, wo ich habe nicht viele Mütter in meinem Umfeld und ich glaube nur, 2, 3 3 gute Freundinnen, die Kinder haben mittlerweile.
Mhm.
Ja, 4, 5. Also es wird mehr langsam. Aber ich sehne mich nach Müttern in meinem Umfeld, bei denen ich sehe, dass die Kinder haben und dass die aber gleichzeitig sich auch ganz viel für sich entscheiden. Und da frage ich mich aber auch so, inwiefern geht das?
Mhm.
Weil ich auch merke, also um das schon mal aufzulösen, ich hatte immer eigentlich einen Kinderwunsch. Schon als ich ein Kind war, war ich so, ich will Mutter werden. Als 20-Jährige, war immer so, ich will auf jeden Fall Mutter werden. Ich habe nie jemanden gehabt, aber ich war so, dieses Bild von, ich wusste nicht, wie ein Partner aussehen könnte, aber ich wusste immer, ich will eigentlich ein Leben mit Kindern.
Mhm.
Und eigentlich bin ich da immer noch an dem Punkt. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, was für Kompromisse das heißt, die ich dann machen muss.
Mhm.
Und damals war mir auch nicht bewusst, wie wichtig ist mir eigentlich meine Karriere. Was will ich eigentlich bis da und dahin erreichen? Ich bin irgendwie davon ausgegangen, ich bin irgendwann 24 und dann werde ich so wie meine Mutter auch mit 24 Kinder bekommen und dann möchte ich auch 2 Jungs und ein Mädchen und so weiter und so fort. Und meine Mutter hat ja auch gearbeitet mit 3 Kindern, aber dann auch nicht immer Vollzeit. Aber der Fakt, dass sie 3 Kinder bekommen hat, auch in diesem Alter, hat natürlich auch ihren Karriereweg als Krankenpflegerin total geprägt, weißt du? Und jetzt bin ich nicht 24, also das ist eh schon passé. Jetzt bin ich 30 und mit 24 dachte ich, als ich noch keine Kinder und auch keinen Partner hatte, ja, aber wenn du 30 bist, so ein bisschen, das war immer ein bisschen meine Zeit, wo ich dachte, und dann geht's dann los mit Kindern. Jetzt bin ich so, ich bin 30, ich fühle mich immer noch nicht erwachsen genug für Kinder, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade einem Kind ein sicheres Leben bieten könnte und ich habe aber gerade noch so viele Träume, die ich verwirklichen will, da hat ein Kind gerade gar keinen Platz. Aber wann hätte es das denn? Weil je weiter und größer ich träume, desto mehr große Träume kommen dazu.
Ja.
Und das finde ich schon auch beängstigend. Trotzdem ist der Wunsch immer noch sehr groß.
Also würdest du mehr oder weniger, müsste es eigentlich auch ein Traum sein, der mehr Raum einnimmt als die anderen Träume?
Es ist auch ein Traum.
Mhm.
Ich sehe mich auch als Mutter. Und das war auch schon vor meiner Beziehung so.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein Traum. Ich glaube, die Träume, die gerade sehr greifbar sind, was Karriere angeht und wie will ich wohnen und so, wie stelle ich mir mein Leben vor. Da weiß ich, das bekommen Leute, glaube ich, hin, Kinder zu bekommen, aber
ja.
Es ist mit ganz vielen Kompromissen geht es einher und gerade bin ich nicht bereit, diese Kompromisse zu gehen.
Und gerade dein Karrieretraum, das ist ja so ein bisschen wie ein Stein, der gerade ins Rollen gekommen ist.
Mhm.
Und einen Kinderwunsch, damit dieser Stein erstmal rollt, muss man den erstmal anstoßen.
Genau.
So. Und der andere rollt ja gerade schon.
Ja.
Und deswegen willst du diese große Lawine jetzt erstmal mitnehmen, mäßig. Und das andere braucht viel mehr Entscheidung von null.
Genau. Und ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt schon gefestigter in meinem Job und mit dem wäre, was ich gerade so mache und ich bin so, nee, damit bin ich gerade happy und das muss ich auch gerade nicht weiter verändern, dann wäre, glaube ich, der Kinderwunsch wieder ein größeres Thema, dass ich so denke, ich könnte es mir jetzt schon vorstellen. So. Aber jetzt gerade, nee, Mann, also.
Aber dann wäre ja die Folgefrage so ein bisschen, ist das dann, nee, das ist jetzt gemein, weil so meine ich das. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber ist es dann Lückenfüller? Weißt du, weil das
der
eine
Job,
gerade, nee, das Kind. Weil ich glaube, das wird vielen vorgeworfen, ne?
Ja.
So, dass man jetzt nicht, dass viele Menschen Kinder in eine Welt setzen, weil sie gerade die Erfüllung nicht in sich selbst finden und deswegen dann hoffen, dass ein Kind ihnen diese Liebe geben kann, die sie vielleicht selbst für sich nicht spüren können. Da habe ich jetzt nicht so eine große Meinung zu, ne? Aber das ist ja ein Narrativ, was es gibt.
Voll. Ich glaube,
und ich werfe dir nicht vor.
Nee, das weiß ich, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch in einer Familie aufgewachsen bin und so auch viel mit Kindern schon gearbeitet habe, ich habe ganz viel Nachhilfe gegeben, ich habe so Jugendgruppen betreut und so. Ich liebe es einfach, mit Kindern abzuhängen.
Ja.
Es ist wirklich so, ich mache das mittlerweile viel zu selten, weil ich viel zu wenig Kinder in meinem Umfeld habe. Aber sobald ich Kinder in der Nähe habe, merke ich, ich habe einen geileren Tag. Ich finde es einfach schön.
Es gab einen großen Schmerzmoment in meinem Leben. Der betrifft Annika ganz direkt und meinen Partner Espen. Es begab sich nämlich so, dass wir zusammen mal im Urlaub waren, am See, haben geplanscht im Wasser. Kannst dich daran erinnern, wir waren zu dritt im Starnberger See und wir sind zu so einer Schwimminsel gefahren.
Geschwommen.
Epi, Annika und ich. Wir waren zu dritt am See, sind zu dieser Schwimminsel geschwommen, haben ein bisschen darauf gechillt. Und da war dann ein kleiner Junge auch auf dieser Schwimminsel und der hat sich nicht getraut, wieder zurück an Ufer, ans Ufer zu schwimmen.
Und sein Papa war am Ufer.
Und der Papa war aber am Ufer und meinte, hey Kleiner, komm doch und so, oder soll ich dich holen? Und dann war Annika so, ich kümmere mich um dich und ich bringe dich da heile rüber. Und du hast das auch mit so einer Liebe, Leichtigkeit gemacht. Das war, du warst so direkt so on fire. Der Kind ist auch, das Kind ist auch so direkt, war
das hat erst geweint und dann war es so richtig.
Ja, du hast ihn verzaubert. Und ich war auch so, ach, ich würde dem Kind jetzt auch gerne helfen. Und dann waren wir so am Ufer und dann sagt Epi so zu mir, boah, wie Annika mit Kindern umgehen kann, die ist echt irgendwie eine geborene Mutter. Und so mäßig, das war so der Ton. Und es hat mich auf eine Art so gefuchst und verletzt, weil ich dachte so, aber hast du nicht gesehen, ich kann auch gut mit diesem Kind umgehen. Warum siehst du in mir nicht die Mutter? Und ich glaube, es hat mich verletzt, weil ich mal einen Typen gedatet habe, der zu mir gesagt, der sich oder der die Beziehung oder die, was auch immer wir hatten, beendet hat, weil er zu mir gesagt hat, er sieht in mir keine Mutter.
Boah.
Digga, was du denn schon von Männern angehört hast, das ist crazy.
Ja, Mann.
Ja. Musste ich auch erst
was auf der Stirn stehen? Bitte sag mir das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Direkt in mein Gesicht.
Ja. Aber das war auch so ein bisschen ja, uncalled for. Also ich habe nicht darum gefragt.
Nö, das ist ja meistens
wer,
nicht
aber
so.
Aber wer fragt denn auch danach, wenn man sich, und findest du,
denkst du, ich habe Mutterpotenzial?
Und wer würde dann sagen, nein.
Ja.
Welcher?
Einen Kandidaten haben wir ja.
Ja, einen Kandidaten haben wir. Und das Ding ist auch so, der hat das nicht nur so gesagt, sondern der hat dann diese Analogie oder diese Geschichte da dieses hochgeholt von, kennst du diese Geschichte? Man sagt ja, wenn man Leute datet, dann datet man entweder eine Hure oder die Madonna.
Oh nee.
Diese
oh,
nee. Hure das, und Madonna.
Typ, der grindet jetzt so Alpha-Male-Content auf TikTok.
Und ich war so, okay, also bin ich dann jetzt die Hure für dich? So mäßig? Also dieses Gespräch ging nicht mehr weiter, weil das war vor 6 Jahren oder so, war ich gar nicht in der Lage, darauf zu reagieren, weil ich auch erstens so verletzt war. Ich habe das total weggelächelt, war so, na klar, ich bin ja auch eine crazy girl, wie kann ich eine Mutter sein?
Weggeschrien.
So weggeschrien habe ich's. Aber ich glaube, dass das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Da will ich mir ganz kurz auch noch zur Einordnung sagen.
Ja.
Ich hatte auch schon viel Kontakt in meinem Leben mit Kindern, deshalb fällt es mir leicht. Und ich glaube aber, wenn es hier Menschen hören, die sind so, ich bin immer noch überfordert mit Kids. Das heißt nicht, dass man kein tolles Elternteil wird. Das ist einfach so. Du weißt nicht, wie du bist mit deinen eigenen Kindern. Man muss kein...
Weißt ja auch nicht, wie die Kinder sind.
Exakt. Also ja. So, das ist... Und das ist ja auch nicht so, dass das Kind ab Tag 1 hat da seinen Charakter und dann ist man die nächsten 18 Jahre so aneinander, sondern man gewöhnt sich ja wirklich literally aneinander. Weißt du? Ja.
Aber auch, wenn du jetzt gar nichts, noch nie mit Kindern was anfangen konntest und dir die Frage stellst, sollte ich jetzt ein Kind kriegen, ist das vielleicht auch ein Hint.
Ja, nein, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall sagen, diesen typischen Satz, den wir ja doch alle früher gehört haben, wenn wir Mädels gesagt haben mit 16, ich weiß noch nicht, ob ich Mutter werden will. Und dann war immer irgendjemand, der meinte, irgendwann, ich verspreche es dir, wirst du spüren. Und manche von diesen Freundinnen, die das damals gesagt haben, sagen das heute immer noch und sind so, Dicker, ich bin Mitte 30, ich spüre es nicht. So ein bisschen, ne?
Ja, aber ich frage mich das. So crazy. Wann spüre ich es?
Aber noch einmal ganz kurz den Gedanken fertig zu sagen. Zum Beispiel meine Mutter meinte immer, die hatte gar keinen Bezug zu Kindern. Und die war immer so, ich war auf gar keinen Fall Kinder. Und dann hat sie Kinder bekommen und jetzt ist sie eine liebende Mama und so, weißt du? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend dafür ist, ob man eine gute Mama ist.
Nein, voll.
Aber ja, diese Art und Weise, wie ich mit Kindern bin und diese Leichtigkeit, die ich ja selber auch an mir wahrnehme und ich mich dann mit am authentischsten fühle, wie ich bin.
Ja.
Das ist auf jeden Fall der größte Antrieb dahinter, irgendwann selber Mutter zu sein.
Weil du bist eigentlich selber wie ein Kind auch.
Weil ich dann selber zum Kind werde und das ist die Art und Weise, wie ich mich selbst am meisten mit mag.
Ja.
Und ich glaube,
das ist aber ein schöner Gedanke.
Ich glaube, ich finde wirklich so, wenn man, also so geht es mir persönlich, und ich möchte damit kein schlechtes Gefühl bei anderen auslösen, aber wenn ich mit Kindern bin und ich kann mich da so richtig reinfallen lassen, zum Beispiel war ich jetzt bei einer meiner engsten Freundinnen und habe mit ihrem ältesten Sohn ganz viel zusammen gemalt, dann ist das eine Art und Weise des Zusammenseins mit einem Kind, das ist so pur und das ist so ulkig und tief und so, dass ich einfach, da merke ich so, und das ist mein Gefühl von, ja, das würde ich schon vielleicht gerne auch mit meinem eigenen Kind mal haben.
Ja.
Mhm. Weißt du? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das nur so, wenn man das fühlt, braucht man, muss man ein Kind haben. Weißt du?
Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist einfach ein Spektrum.
Mhm. Es gibt tausend Gefühle, die man dazu haben kann.
Und die sind auch kompliziert. Und mein Gefühl ist ja auch kompliziert dazu von, ja, eigentlich weiß ich das total, aber gerade bin ich irgendwie auch ein egoistisches Arschloch und ich will das auch eine Zeit lang erstmal sein. Also wann werde ich dann Kinder bekommen? Ist es zu spät mit 40? Whatever, so eine Gedanken. Ne?
Aber bist du ein egoistisches Arschloch? Weil ich würde auch sagen, es gibt auch Argumente dafür zu sagen, Kinder zu bekommen ist egoistisch.
Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel Kinder zu bekommen und sich dann von vornherein darauf einzustellen, keinen Platz für seine Kinder zu machen, das ist egoistisch.
Ja. Also, Kinder aus Prinzip zu bekommen.
Genau. Aber ich glaube, dass zum Beispiel unsere Elterngeneration, da haben ganz viele Menschen Kinder aus Prinzip bekommen, weil es gar nicht das Narrativ gab von, ah, das geht, wir könnten uns auch dagegen entscheiden. Was? So.
Ich habe ja mal meine Mama gefragt, ob sie schon immer einen Kinderwunsch hatte, weil ich halt auch einfach, ich frage mich so, kann man das vererben? So, weil ich habe das bis heute noch nicht so krass in mir, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich habe mich da gefragt, wie war denn das bei meiner Mama? Und ich habe sie gebeten, mir eine kleine Sprachnachricht aufzunehmen.
Oh, da freue ich mich aber auf Anke.
Und die spiele ich euch jetzt mal vor.
Ja, Kinder habe ich mir immer gewünscht, auch als junges Mädchen schon. Und dann habe ich gedacht, mir läuft die Zeit davon. Ich war ja Ende 20, hatte damals keinen Partner. Und ja, dann habe ich dann Papa kennengelernt und ja gut, so ein bisschen war ich auch vom Kinderwunsch getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals gedacht, der Zug wäre sonst abgefahren und dass man heute kriegt man ja, bekommt man die Kinder ja wesentlich später und da wird auch keine Panik mehr gemacht. Früher hieß es dann schon Spätgebärende und so und dann haben wir dann auch noch relativ lange versucht und ich wurde nicht schwanger und dann habe ich schon Panik bekommen. Ob es überhaupt klappt und letztendlich bin ich ja dann noch, ja, ich habe ja mit 31 habe ich dich ja bekommen und war ja absolut im Rahmen, ne? Ja, mit 30 dann schwanger gewesen. Ja, aber der Kinderwunsch war immer da, schon, wie gesagt, schon ganz früh war der da. Es war für mich ganz klar, dass ich Kinder möchte.
Man muss dazu sagen, meine Mama hat meinen Papa mit 27 kennengelernt. Und ich finde das schon krass. Zu hören erstmal, dass man als Spätgebärende galt,
boah,
mit Ende 20.
Als wäre es ein medizinischer Ausdruck. Das ist, also das ist insane.
Also das hört sich, auch wenn ich meiner Mama natürlich glaube, dass sie schon immer diesen Wunsch hat, kann man sich natürlich auch fragen, wie, also so ein Wunsch hat natürlich viele Ebenen. Woher kommt so ein Wunsch? Ist das irgendwie eine Intrinsik? Ist der gesellschaftlich irgendwie auferlegt? Wächst man in sowas rein in so eine Gesellschaft? Und denkt man, man muss sich sowas wünschen? Will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube meiner Mama jetzt einfach mal, dass sie gerne Mutter werden wollte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verspüre einen leichten Druck von der Gesellschaft, aber lange nichts, was ich mit diesem Gefühl vergleichen kann, was meine Mama beschreibt.
Nee, den Druck verspüre ich auch gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand von mir enttäuscht ist, wenn ich keine Mutter werden würde,
ja.
Außer mein Partner. Dazu komme ich gleich. Aber ich habe schon einen richtigen Zeitdruck mittlerweile.
Mhm.
Also ich habe schon dieses Ding von einer tickenden Uhr.
Mhm.
Das höre ich gerade schon sehr laut.
Woher kommt der?
Weil ich glaube, so sicher bin, dass ich Mutter werden möchte.
Mhm.
Und ich habe mir lange Zeit so Zahlen im Kopf zurechtgelegt. Und das war, als ich 16 war, war es 24, möchte ich das erste Mal Mutter sein. Und auch immer die Anzahl von, wie vielen Kindern ich haben möchte. Ich würde immer 3 haben. Eigentlich immer noch. Weil 3 finde ich einfach crazy, finde es so cool.
Habe ich bei Hamnet auch gedacht, als sie da zu dritt war.
Ja, und ich habe halt 2 Brüder. Also ich bin halt aus einer Dreierkonstellation und ich fand es so toll. Und gleichzeitig sehe ich aber auch bei meinen Freundinnen, die 2 Kinder haben, wie viel Arbeit das einfach ist. Ne? Also 3 Kinder ist echt ein Brett. Das ist echt eine lange Zeit, wo sehr viel um Familie und Muttersein auf jeden Fall gehen würde. Gleichzeitig rutscht diese Zahl durch das, was ich in meinem Leben noch immer weiter möchte, immer weiter nach hinten. Ich bin so, ah ja, genau, dann vielleicht mit 34 dann vielleicht das erste Kind. Boah, wenn ich dann 3 Kinder haben möchte, kann ich dann mit 42 dann noch das so ein bisschen. Da habe ich schon viele. Und geht es dann überhaupt sofort? Also so, das ist auch etwas, worüber ich mir Gedanken mache. Bin ich, wie schnell würde es gehen? Bei manchen ist ja wirklich so, ach, dann haben wir uns überlegt, zack, schwanger. Ist bei vielen Menschen aber nicht der Fall.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, also wie viele da so eine sehr, sehr schmerzhafte Reise gemacht haben von wir haben einen aktiven Kinderwunsch und es passiert einfach nicht, bis hin zu, wir gehen in eine Kinderwunschklinik, was mit vielen Kosten und ganz viel Geld und ganz viel mentalen Kappas zu tun hat. da habe ich schon, vor diesen ganzen Sachen habe ich einfach Respekt. Muss ich wirklich sagen. Und da habe ich eine tickende Uhr.
Und
wegen meines Körpers, nicht wegen dem meines Freundes.
Ja. Seine Eier einfrieren zu lassen, kostet ja auch.
Kostet das nicht so 16.000 Euro?
Ja, mehrere tausend Euro im Jahr.
Also ich habe das auch schon mal nachgeguckt und das ist etwas, wofür ich gerade kein Geld habe. Ja. Also das würde ich nicht, das ist ein Luxusgut, den ich mir selber nicht leisten kann und ich verdiene jetzt schon ganz okay. Also finde ich schon krass. Und es macht mich auch sauer. Also ich hatte da auch schon richtige wütende Momente von, wie kann es angehen, dass wir eine Zeit haben, in der wir nur schwanger werden können und Männer können mit 80 noch Kinder in die Welt setzen.
Das ist die, das meine ich glaube ich schon mal im Podcast, aber Das ist diese Evolutionssache, die ich sofort ändern würde.
Ja, das ist erst.
Ich würde sofort umdrehen.
Ja.
Sofort.
Weil oh nee, aber dann wäre ich will ja auch nicht mehr mit 50 so Kinder bekommen.
Nee, aber du könntest. Das ist das, ich will einfach nur, dass Männern, nee komm, ich führe es jetzt nicht aus, weil das ist graphic, aber das macht mich wahnsinnig.
Das macht mich auch.
Der Fakt, also, dass so Männer so sich, also da kennt man ja auch diese Geschichten von irgendwie Pärchen, irgendwie sie will unbedingt irgendwie ein Kind, er sagt, oh, ich bin noch nicht bereit, dann sind sie irgendwie Ende 30, er macht Schluss. 5 Jahre später hat er mit einer 25-Jährigen oder einer Ende 20-Jährigen ein Kind, obwohl er nie eins wollte.
Ich kotze
im Stall. Das ist so schlimm, dass halt Frauen diese Entscheidung halt schon relativ früh in ihrem Leben treffen müssen und Männer halt einfach nicht.
Ich guck gerade so eine Trilogie, so eine Filmreihe, die heißt Before, so die Before-Reihe ist mit Ethan Hawke und ist gerade eine Shame, dass ich die französische Schauspielerin nicht kenne, aber der wurde gefilmt 1995, 2005 und 2015, irgendwie sowas. Und es begleitet eine Liebesgeschichte von einem Paar, was sich kennenlernt und dann immer in den Zeitsprüngen.
Sie zehn Jahre.
Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool, das Konzept, weil man sie halt auch einfach altern sieht, die echten Schauspieler. Jedenfalls sprechen die auch über Kinder und über wie unfair es ist, dass setzt man einen Mann auf eine einsame Insel mit 90 Frauen, können in einem Jahr 90 Kinder geboren werden und andersrum 90 Männer und eine Frau
ein Kind. Maximal, ja.
Und das ist irgendwie so wack.
Das ist so krass.
An der Evolution.
Ja. Vielleicht können wir nee, das passt doch nicht gar nicht gut rein.
Das ist irgendwie so ein interessanter Gedanke, als ich dann darüber nachgedacht habe. Weißt du, dass so ein Vater kann halt einfach so wild rumschießen.
Machen auch viele, ja. Also wenn ich da an meinen Urgroßvater denke, alleine. Ja.
Wenn ich da an Jürgen Vogel denke.
Wenn ich da an meinen, also wirklich, wenn ich in meinen, aber ja, mit dem bin ich nicht verwandt, aber wenn ich an meinen Familienstammbaum denke, das war auf jeden Fall ein sehr untreuer Uropa. Mütterlicherseits, was der da rumgeschossen hat, also was da Familienstammbäume gibt, von denen auch wahrscheinlich nichts, wir alle nichts wissen.
Ja.
Der hat mit 2, 3 Frauen gleichzeitig Kinder bekommen. So. Ja, also perfekt. Schrecklich. Ja. Und dann aber auch nicht in die Verantwortung sich nehmen. Ne?
Das sagen ja ganz viele, sie wären gerne Vater. Wenn sie
nicht schwanger sein.
Genau.
Basically ja eigentlich dein Leben so weiterleben, wie du es vorher gemacht hast, nicht auf das Vatersein reduziert werden.
Mhm. Ja.
Keine körperlichen.
Sei beides.
Ja, sei beides, ja.
Boah, Leute, wir haben euch ja gefragt nach Community-Tags auf unserem kleinen Instagram-Kanal, N20.
So klein ist der gar
ist
nicht.
Mittlerweile, der ist ja neu, ne? Aber folgt uns doch gerne mal rein. Und ich muss wirklich sagen, das ist, uns folgen da noch nicht viele Menschen, aber ihr habt uns die DMs eingerannt. Wir haben so viele tolle und interessante und viele Perspektiven an Text bekommen und es zeigt auch, wie unterschiedlich wir alle über dieses Thema fühlen, wie komplex es ist. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber lass doch mal mit dem ersten starten, Haxi.
Hier hat uns jemand geschrieben, merke, dass ich mich durch die vermehrte realistische Darstellung von Muttersein auf Social Media in den letzten Jahren mehr von meinem Kinderwunsch distanziert habe. Finde das Enttabuisieren ja eigentlich super, aber merke, wenn ich dann mal positive Berichte höre, dass meine Sicht auf das Thema sehr düster geworden ist.
Das ist bei mir ähnlich.
Boah, bei mir ist das auch so. Dass ich wirklich so, ich sehe nicht so viel Mom-Content, ich schaue mir das auch nicht so gerne an.
Vor allem Mütter, die ihre Kinder zeigen.
Ja, das mag ich sowieso nicht. Sobald ich so dein also das ist einfach, damit kann ich mich null anfreunden. Ich verstehe auch, dass es eine gute Monetarisierungsstrategie ist als Mutter.
Maximal
so.
Verwerflich.
Aber, ja, ja, aber du kannst als Mom-Fluencerin,
die verdienen extrem viel Geld damit.
Kannst du krass gut verdienen. Genau.
Schämt euch. Das sind die Leute, die sich vielleicht hätten mehrmals überlegen sollen, ob sie ein Kind wirklich wollen,
ja.
sollen, kriegen sollten.
Naja, auf jeden Fall den Punkt, den ich machen wollte, dass ich nicht so gerne Family-Content sehe, weil ich glaube, mich auf Social Media nicht mehr so mit dem Thema auseinandersetzen möchte.
Vermeiden?
Genau, eher aus Vermeidung, aber auch, weil voll viele, und es gibt auch tolle Momfluencer, die vor allem ihre Kinder nicht zeigen und die über ihre Perspektiven als Mutter sprechen, die total komplex und so ist. Da gibt es Leute, denen folge ich auch total gerne, aber da merke ich auch so, boah, die sprechen oft von Müdigkeit, wie kaputt sie sind, wie sie nicht alle Sachen auf die Kette bekommen und so. Da merke ich schon, wenn ich hier jeden Abend mit meinem, da genau das Essen, was ich essen möchte, um 8 Uhr gucke ich mir die Sendung an, die ich mir anschauen möchte, ich stehe auf.
Was guckst du, mach die Tagesthemen oder?
Naja, den Punkt, den ich machen möchte, ist, lebe mein
der Bergdoktor.
Leben, der Bergdoktor. Ich, keine Werbung. Ich lebe mein Leben, wie ich das möchte, und dann sehe ich schon anhand dieser Frauen, die eine total, auch glaube ich, oft sehr nahbare Perspektive darauf haben, dass ich merke, ah ja, das sind die Kompromisse, die erzählt, hat mir meine Mutter nicht erzählt. Die war immer nur so, ja, ihr seid echt das Beste, was mir je passiert ist.
Ja.
Und da fehlen aber die Nuancen von, ich war 10 Jahre scheiße müde deinetwegen.
Ja.
Das fehlt in der Erzählung meiner Mutter. Also da wird zu viel glorifiziert.
Also ich muss sagen, dass ich aus der Perspektive des Kindes von einer Mutter, die, glaube ich, sehr müde war, dadurch, dass ich ein Trennungskind bin,
ja.
Entscheidungskind, schockiert mich das nicht.
Ah ja, okay.
Weißt du? Weil, also mich schockiert, also es gibt viele Sachen, über die ich, glaube ich, nicht so richtig nachgedacht habe. Aber dass Muttersein anstrengend ist, habe ich als Kind miterlebt.
Ich nicht.
Ja.
Also
dann
ich glaube,
deine Mama das, glaube ich, sehr gut verstecken, oder vielleicht hat sie den Stress auch nicht so gespürt. Und das kann ja beides sein.
Ich denke schon, aber ich habe es nicht so mitbekommen, weil sie das halt dann mit meinem Vater wahrscheinlich zusammen ausgetragen hat. Aber ja, deshalb ist es für mich so eine Perspektive von, boah, krass, alleine dieses, wenn Content-Creatorinnen oder Menschen so ihren Schwangerschaftsweg zeigen von, boah, und so fühlt sich mein Körper an und so sieht es danach aus und boah, ich habe Rückenschmerzen und meine Füße schwellen an und so.
Nach 10 Jahren der Beckenboden immer noch irgendwie.
Ja, und das sind so Erzählungen, die sind sau wichtig, dass darüber gesprochen wird. Aber jetzt, wo ich mich damit auseinandersetze und so denke, ah, das ist viel näher dran als noch vor 20 Jahren, boah, habe ich da auch Respekt vor. Habe ich auch echt Respekt vor, muss ich sagen.
Ja, das ist der krasseste Job, den du machen kannst.
Das ist der krasseste Job.
Ja.
Krasser wird's nicht. Kannst du bei LinkedIn, kannst du direkt reintragen. Spanischkenntnisse, 4 von 5, Mutter.
Oh, wenn Männer Mütter wären, ne? Oh, da hätten wir so LinkedIn-Posts.
Oh, die würden so sich einen wegposten. Heute wieder.
Wenn die gebären könnten, ey.
Habe ich dem kleinen Samse ein bisschen Rührei gemacht.
Samse. Heute ist irgendwie der Tag der Weird Namen bei Annika.
Danach habe ich ihn in die Kita mit meinem Lastenfahrrad, weißt du, so Dad of the Day.
Oh mein Gott.
Dad of the Day.
Wir hätten so krasse Gesetze, wenn Männer Kinder gebären könnten.
Ja, lass nicht zu lange drüber nachdenken, sonst werden wir wieder sauer.
Ich sag auch so oft zu meinem Freund, ich würde sofort tauschen.
Epi sagt mir, er würde mir das abnehmen, wenn er tauschen könnte.
Ja,
sagt er so, ne? Also ich meine, kann er ja nicht. Würde ich an seiner Stelle auch sagen. Aber
ich muss wirklich sagen, dass ich vom Muttersein, habe ich Respekt wegen der Kompromisse, die man machen muss, aber ich habe vor allem Angst vom Schwangersein, weil so viel mit dem Körper passiert. Und
weil so viel ist ein Thema, ne?
Weil so viel mit dem Körper passiert, ist vielleicht ein Thema.
Ist ein Thema eventuell. Wenn ihr schon mal eine einzige Folge N20 gehört habt, wisst ihr, Annika hat ein kleines Problem.
Naja, egal. Auf jeden Fall, zurück zu der Person, die geschrieben hat, verstehe ich total. Du bist nicht allein. Uns geht's, glaube ich, auch so.
Verstehe ich auch total.
Werbung. Ich muss ja wirklich sagen, Gesi, ich bin absolute Hörbuch-Konnoisseurin.
Ich würde sagen, du schläfst jede Nacht mit dem Hörbuch ein.
Nee. Mittlerweile nicht mehr, weil das nicht so gut, nicht so gesund für den Schlaf ist und meinen Freunden absoluten Rappel bekommt, wenn ich dann abends ins Land der Träume mit irgendeiner Stimme einschlafe. Aber ich höre über den Tag ganz, ganz viel. So morgens, irgendwie nach dem Aufstehen, beim Joggen, auf dem Weg irgendwo hin, im Auto, in der Bahn. Ich höre so viele Hörbücher. Mhm. Ich lese auch gerne abends so im Bett mit einem richtigen Buch. Aber ich finde es auch einfach praktisch, dass ich so viel machen kann, während ich was höre.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Genau,
sagen wir so.
Richtig. Genau.
Ich liebe das auch auf Zugfahrten.
Oh,
Nummer eins.
Ein gutes Hörbuch auf einer Zugfahrt, ja. Wenn man weiß.
Verträumt aus dem Fenster gucken.
Main Character aus dem Fenster gucken. Mhm. Und dann weißt du aber, die 3,5 Stunden von Berlin nach München, die gehen um wie im Fluge, weil ich habe da irgendwie ein Hörbuch auf dem Ohren.
Mein Lieblingsmoment war, als ich auf dem Weg von Berlin nach Bayern, als ich zu Besuch war bei deinem Freund und der Family, in einer Autofahrt durchgefahren bin, ohne Pipi-Pause und 22 Bahnen durchgehört habe.
Oh, geil.
In dieser einen Autofahrt 7 Stunden. Und ich bin losgefahren, auf Play gedrückt bei BookBeat, bin angekommen, Buch war durch, hab geflennt, war entertained.
Oh, das ist so herrlich, wenn man so richtig dran hängen bleibt. Ja. Ne? Auch interessanter Moment in letzter Zeit, dass wir unser eigenes Buch jeweils auf BookBeat schon gehört haben.
Und auch selbst dabei schon geheult haben. Ich wirklich meine eigenen Passagen bringen mich so zum Flennen. Das ist also wirklich der Main-Character-Moment, wie er im Buche steht.
Das ist wirklich Main-Character von uns. Naja, und ihr habt es ja auch mitbekommen. Wir haben unser eigenes Buch geschrieben und es war irgendwie eine Riesenehre, unser eigenes Buch auch selber einzusprechen. Und jetzt gibt es einfach ein Hörbuch davon.
Ja.
Das ist irgendwie total surreal und ist ein ganz großer Traum damit in Erfüllung gegangen. Und ihr könnt dieses Buch jetzt hören und zwar auf BookBeat.
So Leute, und wir haben so ein kleines Angebot für euch, damit ihr unser Hörbuch zum ersten Mal nämlich auch hören könnt. Haben wir so einen 60 Tage kostenlosen Testzugang für euch.
Also mit dem Code N2060 könnt ihr 60 Tage kostenlos BookBeat testen.
Genau, und dann könnt ihr 40 Hörstunden lang BookBeat nutzen, ohne zu zahlen. Das heißt, ihr könntet ungefähr 7-mal unser Hörbuch zum ersten Mal hören, wer der Welt.
Oder halt unterschiedliche Bücher. Aber man kann schon eine richtig breite Palette an Büchern mal ausprobieren, ja. Ne? Sich mal richtig durchhören.
Ich habe zum Beispiel das 20-Stunden-Basis-Abo, also ich zahle 9,99 € im Monat. Es gibt aber auch ein Abo für Studis, das ist dann nur 4,99 € im Monat.
Das ist echt saugeil, ne? Da kannst du einfach, wie viel, 20 Stunden, das sind so um die 4 Bücher, ne?
Kommt drauf an, welches Buch. Es gibt auch ein Buch, das auch 20 Stunden dauert, sicherlich.
Ja. Wenn
das
so ein Ken Follett oder so, ne?
Ken Follett, gucke ich gerade, 15 Stunden.
Ja, da könnte man ein Ken Follett-Album auf jeden Fall durchhören.
Und unser Buch.
Es gibt auch andere tolle Hörbücher, aber unser Buch,
Das hat schon echt ein mega
Suchtpotenzial. Super, super gut. Muss man natürlich sagen, ne? Muss man jetzt direkt mal austesten.
Es gibt aber über 1 Million Hörbücher, also ihr werdet schon mal irgendwas finden.
Ihr werdet irgendwas finden. Falls ihr jetzt auf jeden Fall Lust bekommen habt, unser Buch zu hören oder irgendwelche anderen Bücher, dann checkt doch mal BookBeat aus. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Aber falls ihr keinen Bock habt, in die Shownotes zu gehen, der Link heißt www.bookbeat.com/de/n2060.
N20 kleingeschrieben 60. Toll, hört doch mal rein.
Hört doch mal rein und vielleicht könnt ihr uns ja auch ein bisschen Feedback in den Kommentaren lassen. Aber nur 5 Sterne.
Nur 5 Sterne. Und vielleicht lasst ihr auch den ein oder anderen lieben Kommentar bei unserem Hörbuch da. Da würden wir uns doch total freuen.
So eine Rezension?
So eine Rezension?
Die brauchen Autorin, auch da leben wir von.
Naja. Werbung Ende.
Letztens hat Daria einen Beitrag dazu gepostet. Die postet häufiger mal zum Thema Mutter werden und dass sie sich dagegen entschieden hat, beziehungsweise dass sie abgetrieben hat. Und warum? Weil sie das Gefühl hatte, noch nicht ready zu sein und noch so viel an sich selbst arbeiten muss. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grundton. Vielleicht gebe ich das auch falsch wieder, aber das habe ich zumindest daraus gelesen. Dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so manchmal, glaube ich, zu unperfektionistisch an Sachen rangehe, weil ich so gedacht habe, so, ja, aber sind wir jemals ready? Gibt es einen Punkt, an den ich jemals gelangen werde, wo ich sage, jetzt bin ich ready, Mutter zu werden? So, weil ich glaube, ich werde nicht alles in meinem Leben geregelt haben
können. Es wird halt nicht den einen Tag geben, wo du aufwachst und du bist so, heute ist es soweit, ab heute kann ich Mutter sein.
Nee, und dann gleichzeitig habe ich dann gedacht, aber braucht es nicht auch die Leute, die so einen hohen Anspruch an sich haben und ans Muttersein, die Kinder machen, damit unsere Gesellschaft nicht zugrunde geht, damit tolle Kinder entstehen mit den richtigen Werten, mit Eltern, die einen hohen Anspruch ans Muttersein haben, aber man ja eh nicht perfekt sein kann, weißt du? Und ich bin, glaube ich, manchmal so ein bisschen so, ich habe so einen natürlichen Optimismus in mir, dass ich denke, wenn es jetzt passieren würde, dann wird das schon klappen.
Ich glaube, das Gegenargument dagegen ist so ein bisschen, es ist nicht so, dass nur tolle Kinder, sage ich jetzt mal, tolle Kinder in Anführungszeichen, ja, entstehen durch tolle Eltern, sondern es gibt tolle Kinder und die haben scheiß Väter. die haben scheiß Mütter. Es gibt tolle Kinder, die kommen heraus in einem absoluten Struggle, in absoluten Haushalten, die niemals irgendwie ready waren, die niemals ready sein werden und so, weißt du?
Und das ist es, was ich denke. Ich denke, wir haben die besten Voraussetzungen, überhaupt ein tolles Kind zu, oder ein Kind toll zu erziehen.
Bereit jetzt schon.
Jetzt schon.
Beispielsweise meine Eltern waren beide, mein Vater war Student und dann Auszubildender, meine Mutter war auch noch in Ausbildung, als sie Kinder bekommen haben.
Mhm.
So, die waren 23.
On ja. paper so, waren sie nicht ready.
Die
sozusagen.
Waren on genau. paper nicht ready, die hatten keine Kohle, die hatten ja. keine Absicherung, die hatten keinen fertigen Job und trotzdem waren die zu dem Zeitpunkt, waren sie dann, sind sie irgendwie ready geworden, im Laufe ja. des Prozesses Eltern zu sein und so. Also ich glaube, das ist halt, das ist die große Angst unserer Generation von wann bin ich fertig und wann ist es soweit, dass ja. ich es weiß. Man kann sich einfach dafür entscheiden und sagen, so, jetzt ungefähr stimmt alles, jetzt können wir mal loslegen, das machen ja auch viele Leute ja. so. Aber ich glaube, dass auch dieses, ja, dass aus diesen ungeplanten Situationen ganz schöne Lebenswege entstehen können. Nicht, dass es die beste Option ist oder so.
Aber ja, diese Angst davor, also oder die Vorstellung, dass du an einem Punkt kommst, wo du gar keine Kompromisse mehr eingehen müsstest für mhm. ein Kind oder keine großen zumindest.
Die kommen nicht.
Sowas, die kommen nicht. Du wirst immer, du egal zu welchem Punkt, du wirst Kompromisse eingehen. Es ist egal, wie viele, sagen wir jetzt mal zu dem Beispiel, Berge du erklimmt hast. Oder wie viel Geld du gemacht hast, es wird immer, also du wirst Kompromisse eingehen.
Und
es
auch sowas
passiert nicht, dass das nicht passiert.
Ja, und es kommen auch unerwartete Dinge in deinem ja. Leben. Du kannst ein Kind bekommen und gleichzeitig verlierst du einen Elternteil oder so. Also, obwohl du eigentlich doch total ja. ready warst.
Oder deinen
ja.
Partner, deine Partnerin.
Genau, also es ist so Schicksalsschläge,
ja. Ich bin ja nicht so richtig sicher in meiner Entscheidung, ob wir ein Kind möchten.
Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
Nee, stimmt.
Willst du denn?
Nee, wir sind zusammengekommen mit 26 und wir haben damals gesagt, in 5 Jahren werden wir anfangen, drüber zu sprechen.
5 Jahre sind jetzt vorbei.
5 Jahre sind jetzt vorbei. Und ich habe das letzte Mal wieder so hochgeholt und ich war so, wollen wir mal anfangen, drüber zu sprechen? Und dann haben wir gesagt, nächstes Jahr fangen wir mal an, drüber zu sprechen.
Ah, okay.
Und dann müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass wir beide nicht die richtige Antwort haben und die Antwort auf diese Frage irgendwie noch nicht so richtig auf der Hand liegt. Und ich halt warte auf diesen Moment, weil es gibt ja schon viele Leute, die sagen, ach, bei mir, das hat eine Person in der Community gesagt, hat es sich krass verändert, als mir die Hormonspirale entnommen wurde, dass es irgendwie nochmal so einen Hormonshift gab oder als meine Freunde Familie bekommen haben. Also es gibt diese Momente. Ich warte aber noch auf diesen Moment.
Mhm.
Und gleichzeitig würde es mich total verletzen, wenn Epi sagen würde, er will keine Kinder.
Mhm.
Aber ich glaube auch eher aus dem Grund, weil ich da so dieses sieht er in mir keinen, bin ich für ihn keine Nurturing-Person, weißt du?
Ja, dieses Anfangsthema von, du bist keine Mama.
Genau.
Ja. Ich finde das spannend, weil ich glaube, das ist etwas, was man mit 25, wenn man datet und auch in Berlin oder so datet, das ist irgendwie ein unsexy Thema, direkt drüber zu sprechen von, möchtest du eigentlich Kinder oder nicht? Ich finde aber mittlerweile, das ist ein Dealbreaker. Und man sollte früh genug darüber sprechen, auch wenn man keine fertige Antwort drüber hat, aber wie man drüber denkt.
Wie bei Josie und Gunnar bei Love is Blind.
Wie bei Josie und Gunnar bei Love is Blind. Aber das war auch für mich, als ich angefangen habe zu daten, war das für mich eine der wichtigsten Sachen am Anfang herauszufinden, möchte die Person Kinder oder nicht. Weil wenn da ein Typ bei hinstehen hatte, auf keinen Fall Kinder, dann war für mich klar, dann werden wir keine Option haben, uns kennenzulernen. Weil ich möchte diese Option auf jeden Fall haben.
Ja.
Heißt nicht, dass ich auf jeden Fall in meinem Leben Kinder haben werde, aber ich möchte auf jeden Fall, dass es die Option geben würde. Und da habe ich schon in den letzten Jahren noch mitbekommen, in denen sich Freundinnen und Freunde voneinander getrennt haben, weil er oder sie ein Kind haben wollte und die andere Person nicht.
Das ist echt
krass. Aber das finde ich auch mutig, sich deshalb zu trennen. Ich finde das wirklich mutig, weil das ist wirklich einstehen für sich und sein Bedürfnis. Und zu sagen, okay, ey, wir lieben uns, aber entweder die eine Person muss krass einstecken oder die andere. Und es wird noch eine andere Person für uns geben, mit der man sein Bedürfnis eher ausleben kann.
Also habt ihr recht am Anfang des Datings auch schon über Kinder gesprochen?
Ja, ich würde sagen, 4. Date.
Mhm.
Und da waren wir, also das war überhaupt nicht von, wir kommen zusammen.
Ja, aber sondern,
das war trotzdem Abstecken.
Ja, man kann das ja auch anders fragen als, willst du Kinder, sondern.
Genau, es war nicht so, übrigens, falls wir uns jetzt serious daten, willst du Kinder oder nicht, sondern es war so, wir haben drüber gesprochen und dann war so klar, okay, dann würden wir uns jeweils auch weiter daten. Aber hätte er gesagt, mein Freund damals, als wir gedatet haben, er möchte keine Kinder. Und ich dann schon gemerkt habe, ich möchte den potenziell auf jeden Fall länger daten. Mhm. Dann hätte ich...
Länger daten.
Länger daten. 3 Jahre später on the clock. Ja. dann hätte ich es abgebrochen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Was haben wir denn noch in den Tags?
Hau mal raus, Hax.
Mal eine andere Perspektive. Ich habe kein großes Pressure-Gefühl momentan und immer, wenn jemand Neues im Kreis schwanger ist oder Kinder hat und so glücklich darüber ist, kann ich nicht so richtig relaten. Ich habe aber auch schon Angst davor, später etwas zu bereuen, zum Beispiel auch im höheren Alter, wenn man dann keine Kinder / Enkelkinder hat, mit denen man alt werden kann. Es ist eine so riesige Entscheidung, weil man sie in beide Richtungen nicht rückgängig machen kann.
Mhm. Ja, und da muss ich wirklich sagen, das kann ich total nachvollziehen. Diesen Tag, also ich würde sagen, wenn ich Kinder in meinem Umfeld herumsehe, dann bin ich schon eher mit dem Gedanken von, ah, das will ich auch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das nicht hat, so, ne? Aber dass ich mir dann manchmal wünsche, ich will diese Entscheidung gar nicht jetzt treffen, ich will einfach, dass sie für mich getroffen wird. Ich will einfach, eigentlich will
einfach
ich
aus Versehen schwanger werden.
Boom, aus Versehen schwanger werden und dann bin ich so, dann werde ich, glaube ich, so ein bisschen sein, so, hups, naja. Ja.
Dann bist du Opfer deiner Umstände.
Opfer meiner Umstände, genau. Mhm. Und im besten Fall bin ich froh darüber, weißt du?
Mhm.
Vielleicht, aber ich romantisiere das vielleicht auch. Aber ja, das ist so mein Gefühl dazu, diese Entscheidung. Ich glaube, das ist nachher das. So wie mit allen Entscheidungen. Wo will ich leben? Was will ich machen? Das ist so anstrengend im Kopf, bis man eine Entscheidung trifft.
Wenn ich darüber nachdenke, warum ich Kinder bekommen wollen würde, dann ist das genau auch aus diesen Gründen. Weil ich so ein bisschen diese Zukunft von zusammen am Tisch sitzen.
Der Hamnet-Moment.
Dieser Hamnet-Moment, genau.
Also weil der Film Hamnet, den wir jetzt auch alle jetzt im Kino mal, hoffentlich alle mal geschaut haben, wo die dann zu fünf, die Familie im Garten und die Kinder machen irgendwie ein Schauspiel und die Eltern lachen
sich alle zusammen.
Und es ist Slow-Mo und es ist irgendwie gelbes Licht und man muss irgendwie weinen vor Rührung und man rutscht sofort in so Kindheitserinnerungen. Ne?
Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, wenn ich Kinder bekäme. Und ich weiß, dass es eine total romantisierte Version ist von dem, was neben dem, was sicherlich auch stattfinden kann, aber auch noch passiert, diese ganzen Schattenseiten. Aber ich merke auch, dass ich, glaube ich, eine ganz bestimmte Vorstellung habe von Familie und von meiner Zukunft. Und dass ich Kinder, glaube ich, nur bekommen wollen würde, wenn das bedeuten würde, dass ich meine Community aufrechterhalten kann. Also ich will nicht compromisen on my friends. Und ich weiß, dass ganz viele Leute so sagen, wie man macht neue Freundschaften und so, wenn man irgendwie eine Familie gründet, dann lernt man neue Leute in der Kita kennen oder wie auch immer. Aber ich liebe meine Freunde so, dass der einzige Weg, wie ich mir meine Zukunft vorstellen könnte, wäre, wir alle haben Kinder, wir alle wohnen in einem Haus zusammen, haben Wohnungen übereinander, wir unterstützen einander. So, wir gehen alle zusammen so ein bisschen durch dieses Leben.
Das wäre mir, glaube ich, einer zu viel.
Ja, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen. Aber ich meine, mit meinen Freunden in einer Stadt wohnen, die auch ein Jahr früher, ein Jahr später auch Familie gründen.
Ja, man geht halt dann zusammen diesen Weg.
Genau, ich möchte diesen Weg irgendwie nicht alleine gehen.
Ja.
Weil ich merke ja jetzt schon, wie einsam ich bin ohne meine Freunde. Ganz viele Mütter sprechen ja auch von Einsamkeit.
Ja.
Weil, klar, man ist konstant mit einem Kind zusammen, aber wie will man sich dann, wie langweilig ist es, mit einem Kind zu unterhalten? So.
Ich weiß nicht, ob es langweilig ist, aber ja, ist auf jeden Fall, der Tag sieht anders aus, genau, wenn man mit einem Zweijährigen den ganzen Tag abhängt. Und ich glaube, das sind so, falls hier Mütter zuhören oder Eltern, ja, das ist, der Tag ist halt ein anderer. Und da kann ganz viel Liebe für das Kind mitschwingen und trotzdem ist man am Ende des Tages so, boah, krass. Irgendwie,
muss ich auch mit einer Erwachsenen
irgendwie
Person
brauche ich jetzt meinen Erwachsenengedanken hier.
Und ich will
nicht
einfach
nur so Gugugaga oder so.
So Community. Und ich glaube, das ist in einem Dorf aufzuwachsen, ist dann nochmal was anderes. Weil du kennst deine Leute, die haben alle so ein bisschen den gleichen Lebensweg. Die gehen alle in die gleiche Kita. Klar. Du hast deine Nachbarn und du kannst mit den Kindern auf der Straße spielen. Du kannst sie auch mal vor die Tür lassen. Aber ich habe mich dazu entschieden, in einer Großstadt zu wohnen. Ich finde es eh schon einsam, manchmal in einer Großstadt zu wohnen, weil die Wege so lang sind zu seinen Freunden.
Ah, echt? Ich finde es nicht einsam. Ich finde es gar nicht
einsam. Ja, aber jetzt in München, meine ich.
Ja, gut. Okay. Aber in Berlin zum Beispiel? Hast du da Momente von Einsamkeit?
Nee, aber ich habe keinen.
Dann ist es eher München, oder? Einfach, weil du da noch nicht die Community hast. Aber das wird sich doch auch nicht ändern mit einem Kind.
Ich glaube, zum Beispiel, das würde sich in München wahrscheinlich ändern mit einem Kind.
Aber dann wäre es ja nicht dein Freundeskreis hier.
Nee, genau.
Dann wäre es ja schon eine Community neu gründen durch die Freundschaften, die man dann dadurch macht, oder?
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen will.
Also ich verstehe den Gedanken von, du möchtest deine, das ist auch ein Gedanke von mir, ich habe ein bisschen Angst davor, auch Mutter zu werden in einem Kreis, in dem viele meiner Freundinnen keine Mütter werden wollen, zu denken oder das Gefühl zu haben, bin ich da noch relevant? Passt noch mein Lebensweg dann zu den Menschen, mit denen ich hier ganz viel Zeit verbringe? Wahrscheinlich nicht immer. Gleichzeitig finde ich es auch toll, einen diversen Freundeskreis zu haben von, da sind Menschen dabei, die sind Eltern und Menschen, die keine Eltern sind. Und die einen gehen irgendwie mit 35 noch in einen Club und die anderen haben mit 24 irgendwie Kinder bekommen. Das finde ich auch irgendwie sehr, den Gedanken finde ich irgendwie total toll. Aber ja, das ist auch so, davor habe ich auch Angst. Und ich kenne auch Menschen, die Kinder bekommen haben, die sagen, krass, wir sind irgendwie einsam geworden, weil wir für unsere Freunde irrelevant geworden sind, weil wir halt nicht mehr abends noch in eine Kneipe gehen konnten. Ich glaube, diese Erfahrung ist auch eine, die die Menschen machen. Oder die halt ganz neue Freundschaften und Verbindungen finden, dadurch, dass sie Kinder bekommen und dann halt irgendwie Arne und Björn zusammen im Kindergarten miteinander abhängen und man freundet sich halt an, weil die Lebensrealität so ähnlich ist. Deshalb bin ich auch so, wenn wir dann zum Beispiel über das Thema Kinder sprechen, dann romantisiere ich das auch mit so, ach, wenn du schwanger wirst, dann könnte ich ja auch schwanger werden. Ja. So ein bisschen, ja, wenn man dann zusammen diese ganzen riesen Erlebnisse von der Körper verändert sich, wie fühlst du dich, wie sehen deine Füße aus, sind die auch so dick geworden? Bis hin zu, boah, irgendwie ist der Damm gerissen bei der Geburt. Boah, ist, keine Ahnung, klein Finja auch so arschnervig, wenn sie morgens nichts isst.
Aber auch so diese kleinen schönen Momente dann so, haha, guck mal, diese Sonne habe ich gerade irgendwie gebastelt bekommen.
Ja, guck mal, Lasse hat mir ein Herz aufs T-Shirt gekotzt oder so, weißt du?
Ja, nee, aber das sind... Ja, nee, aber ich merke gerade so, ich glaube wahrscheinlich Angst vor Isolation.
Ja, verstehe ich.
Die Person hatte ja auch geschrieben, dieses so alt werden mit Kindern oder dass man im Alter dann sozusagen niemanden mehr hat, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Narrativ von wegen... Naja, ich will ja jemanden, der im Alter dann für mich da ist und so.
Ich weiß nicht mal, ob das so gemeint ist. Also ich
in der Nachricht
nicht,
weiß ich es jetzt auch nicht. Nee. Mich hat es nur daran erinnert, das meine ich.
Ja. Weil ich glaube, es ist eher so ein bisschen das so, als Omi dann zu Hause sitzen und vielleicht auf was zurückblicken zu können, was man geschaffen hat oder mitgeschaffen hat.
Ja, aber es ist auch so, zum Beispiel, wenn ich an meine Oma denke, die hatte immer Full House. Die hatte auch andere Generation nochmal, 5 Kinder. Sieht man auch so die Geburtenrate, ne? Die ganzen Babyboomer, die da irgendwie... 3 bis 8 Kinder hatten, unsere Großeltern, unsere Eltern irgendwie, die viele Geschwister oft in der Regel hatten, versus wir, die dann immer weniger wurden. Und jetzt mittlerweile liegt die Geburtenrate in Deutschland, glaube ich, bei 1,35.
Ja, das Babyboomerjahr 1964 war die Geburtenrate bei 1,3 Millionen, irgendwie sowas. Habe ich jetzt gerade nicht genau die Zahl.
Der Babyboom erreichte 1964 mit 1,36 Millionen Kindern einen Höchststand, dem ein starker Rückgang der Geburten folgte. Im Jahr 2011 wurden mit 6.663 Neugeborenen die niedrigste Geburtenzahl
Das ist die Hälfte.
Seit 1946 registriert, ja.
Also quasi die Geburtenrate hat sich halbiert.
Genau, und wenn ich aber mich an meine Oma, back to Oma Irmi, erinnere, entweder eins von Omas Kindern war da oder meistens also so mein Vater, sein Bruder, die Schwester, dann noch hatte jeder irgendwie 2 Kinder mit an der Backe. Wir saßen da oft bei Oma im Wohnzimmer, irgendwie 20 Quadratmeter mit 10 Leuten jedes Wochenende. Mhm. Da war ein Kommen und Gehen, das war wirklich wie auf der Bank beim Fußball an der Seite, wurde ausgewechselt. So war das bei Oma. Bis zu ihrem Tod, die ist gestorben, da waren ihre Kinder im Raum. Mein Bruder war auch dabei. So, die war einfach nie alleine. Und ich glaube, das ist so, das ist natürlich dann, ich verstehe schon, dass das der Traum ist. Weil man wird immer geliebt. Das hört nicht auf. So. Aber das ist ja auch etwas, was man sich auch
ein Versprechen.
Man sich auch, genau, es ist kein Versprechen. Ich glaube, viele Leute sind auch heutzutage einsam, die mit ihren Kindern gebrochen haben. Vielleicht auch, weil sie keine guten Eltern waren. Und wir können auch alt werden ohne Kinder und können einfach unsere Community, unsere Freundinnenschaften so pflegen, dass wir auch nicht alleine sind. Aber dieses Narrativ gibt es halt noch nicht so richtig oft, ne?
Ja. Und das wünsche ich mir irgendwie wenigstens, um das mal zu sehen und anhand dessen dann eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, Leute, dass ich werde das bereuen, diese Podcast-Folge aufgenommen zu haben, wenn ich dann irgendwie in 4 Jahren ein Kind habe und sich dann in meiner Kommentarspalte darüber echauffiert wird, dass ich ja vor 4 Jahren noch irgendwie so unsicher war. Und da es gibt ja viele Leute, die sagen, kein klares Ja ist ein klares Nein.
Ach, davon halte ich irgendwie nichts. Was denkst du dazu, Haki?
Was ist denn ein klares Ja? Ich weiß.
Also naja, den Kinderwunsch. Ich glaube, du bist zum Beispiel ein klares Ja.
Ich bin kein klares Ja. Ich bin ein, ja, ich glaube schon.
Aber Annika hat Potenzial, dass sie Skyrocket-Karriere macht und nie ein Kind kriegt. 100%.
Ja, stimmt.
100%. Das ist nicht unrealistisch.
Ja, ich würde nicht sagen, ich bin ein klares Ja. Ich würde sagen, ich bin ein Ja, aber
ja.
Das war auch schon mal ein Nein. Und ja, ich glaube nicht an diese klares Ja und klare Nein-Nummer. Mhm, ja.
Ich glaube, es gibt Leute, die werden auch schwanger,
ja.
Ohne es zu planen und entscheiden sich dann dazu, dieses Kind zu bekommen. Ja.
Wir haben auch eine Person, die uns geschrieben hat, die ist unbeabsichtigt schwanger geworden mit 24. Das war null geplant. Die ist eine mega happy Mutter. Ich bin mir ziemlich 21. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Mütter, die geplant haben, schwanger zu werden. Das ist ihr größter Traum. Die sind Mutter geworden, haben gemerkt, ich will gar keine Mutter sein. Ja. Ich glaube,
Regretting Motherhood
ist eh ein großes Thema, aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist zu beantworten und dass die Umstände, warum man gern oder nicht gerne Mutter ist, auch so komplex sind. Mhm. Mache ich das zusammen mit meiner Partnerperson? Sind wir finanziell abgesichert? Kann ich mich ausleben? Bla bla bla. Boah, es ist so komplex.
Da zitiere ich ja gerne nochmal Tara Luise Witwer, die sagt, oder ich glaube, die hat mal ein Video dazu gepostet, da hat sie gesagt, sie wäre eine gute Mutter, aber keine glückliche.
Ja, das finde ich ein sehr starker Satz, ja.
Weil ich habe null, wirklich null Zweifel daran, dass ich eine gute Mutter wäre.
Ja, ich auch.
Ich weiß das einfach. Und ich habe irgendwie auch Lust, mich zum Beispiel in dieser Rolle zu sehen. Und ich habe so zum Beispiel irgendwie Lust, ein selbstbewusstes, warmherziges Kind aufzuziehen. Aber ich bin mir manchmal so unsicher, ich habe so Angst vorm Bereuen.
Ja.
Ich habe eigentlich in ganz vielen anderen Themen in meinem Leben habe ich nicht so große Angst vorm Bereuen.
Ja, weil die nicht so einschneidend sind wie ein Kind.
Genau.
Das würde alles ändern.
Ja.
Und ob wir es bereuen oder nicht, das wissen wir einfach jetzt noch nicht. Spoiler, ja. Das können wir auch in dieser Podcast-Folge, können wir euch jetzt keine Antwort drauf geben. Aber ja, das ist natürlich nagend. Und das ist auch etwas, und auch wenn es passiert, dass ich oder du Mutter werden und wir es dann bereuen, alleine darüber zu sprechen, das hat so einen großen Charmefaktor.
Mhm.
Das ist ja auch deshalb viele nicht tun.
Mhm.
Und vielleicht, ja.
Ist ja auch sau beschissen für sein Kind später irgendwo. Natürlich. Also ich meine, ich glaube, es wird unter Freundinnen, also unter Frauen so, wird sich das bestimmt schon mal erzählt. Aber das so in Öffentlichkeit und Medien und so zu sehen, das sieht man nirgendwo. Also fände ich, glaube ich, auch
schon. Ich glaube aber auch, dass es nicht so viel das ist nicht the common
Gesprächsthema,
ist.
Ja. Ja, ist auch zu schambehaftet.
Weil es sehr, sehr schambehaftet ist. Wir sprechen über Motherhood, ne, und nicht über Väter, weil die werden irgendwie viel zu sehr aus der Verantwortung rausgenommen.
Ich habe da ja mal eine ganze Podcast-Folge drüber produziert, könnt ihr euch gerne anhören.
Oh, echt?
Schatz, wir müssen reden mit Ray Marnie. Da geht es ganz viel um Regretting Motherhood.
Ah.
Das werden wir doch mal verlinken.
Ja.
Mit Kim is in a mode.
Yes.
Haraki produziert wirklich die größten Podcasts Deutschland
und unseren uns. Pups.
Wir haben es ja noch nicht mal in ihre Bio geschafft.
Haki wirklich so.
Geht ja auch noch nicht so lange.
Hey! Was hörst du? Hey!
Ja, es tut weh. Manchmal. Ich
was für ein Seitenhieb.
Sorry. Ist ja okay. Und darf ich vielleicht auch noch was sagen als Person, die keine Kinder will?
Ja, ich wusste nicht, ob du drüber sprechen willst.
Nö, ich würde da was zu sagen.
Da habe ich auch nie den Ball rüber geworfen.
Nee. Jetzt habe ich so ein Entrance gemacht.
Ja.
ja. Spiel mal Musik drunter. Darf ich jetzt nochmal was dazu sagen?
Dürfte ich? Nee, also vielleicht zu diesem Angst haben, was zu bereuen. Weil ich habe mir die Frage, also ich habe mir schon mal bestimmt die Frage gestellt, aber diese Frage ist überhaupt nicht, noch nie in meinem Leben sehr omnipräsent gewesen. Also ich mache mir darüber tatsächlich fast gar keine Gedanken, was auch irgendwie irre ist, weil ich bin ja auch eine Frau, also ich sollte das ja irgendwie auch spüren.
Du hast, ja.
Patriarchat, what are you doing?
Und du hast ja auch
not working on me.
Und du hast ja auch einen Partner, der wahrscheinlich ein potenziell toller Vater wäre.
Ja, wird alles gedroppt, diese Folge, welche Podcast produziere ich, einen Partner habe.
Scheiße, das war jetzt gar keine unpersönlichen Fragen.
Kannst du alles rauspiepen.
Ach, alles gut. Ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, über diesen ganz eigentlich sehr bewusst, unbewusste Entscheidung von mir, was heißt Entscheidung? Es ist resultiert aus der Nicht-Existenz des Wunsches, ein Kind zu bekommen. Ich habe kein Bedürfnis danach. Und trotzdem finde ich Kinder total toll und verbringe gerne Zeit mit Kindern und kann dem total viel abgewinnen. Ich verstehe, dass Leute Kinder kriegen möchten auf diese Art und Weise. Und ich habe aber für mich festgestellt, ich muss nicht meine eigenen kriegen. Ich habe jetzt schon in meinem näheren Bekanntenkreis, Freundinnenkreis, so viele Kinder verhältnismäßig, also viel mehr, als ich noch vor 2 Jahren hatte. Und es hört ja nicht aus, wird ja potenziell nur mehr. Und das finde ich eine total schöne Vorstellung von Leuten, von denen ich auch weiß, dass sie schon damit planen, irgendwann Kinder zu bekommen, dass ich so weiß, so diese Leute werden immer ein Teil von meinem Leben sein und bleiben. Das heißt, die Kinder werden auch da sein. Und ich werde eine tolle Zeit mit denen haben. Ich werde wissen, wie die mit 3 sind, mit 6 sind, mit 8 sind. Ich werde zu deren Einschulung gehen. Ich werde den Geburtstagsgeschenke machen, das alles machen.
Können wir unsere Kinder dann bei dir parken, die Hunde so bei dir geparkt werden? Also, dass du als
Können Tante wir gerne machen.
Das ist ja das, glaube ich, das, wenn ich mich als Mutter sehe, und schon ein Szenario, in das ich mich oft reinträume und reingeträumt habe, dass ich mir auch immer noch Haki dabei vorstelle.
Das ist ja total schön. Als Tante.
Ja, ich denke mir so, Haki wird, also in meiner Vorstellung, wirst du Teil meiner Kinder sein.
Das will ich auch hoffen.
Du wirst ein Teil deren Lebensrealität sein, dann bin ich so.
Ja, nach der Schule. Dann mit Nachnamen?
Nach der Schule geht ihr zur Tante Haki und die macht euch dann die leckere Bolognese oder so, weißt du? Da stelle ich mir so vor, das finde ich einen so tollen Gedanken.
Das ist für mich auch ein toller Gedanke, ohne dass ich da so, dass ich dann selber Teil davon bin.
Ja.
Ganz aktiv. Aber vielleicht ein bisschen Mut für euch, wenn ihr so denkt, oh nein, aber ich möchte ja Kinder in meinem Leben haben, so. Ihr könnt ein großer Teil von den Kindern von euren Geschwistern oder von euren Freundinnen sein. Ihr müsst euch halt dazu entscheiden. Genauso wie ihr euch dafür entscheidet, ein eigenes Kind zu bekommen, müsste man sich halt da entscheiden, dann zu sagen, okay, dann passe ich jetzt immer auf. Und dann gehe ich jetzt da und damit und dann mache ich das jetzt. Und das ist the price you pay für wahrscheinlich eine ganz tolle Beziehung zu den Kindern von euren Freunden oder Geschwistern oder whatever. Das ist doch eine wunderschöne Vorstellung.
Und das
ohne,
sind dann
dass ihr
auch
euch den
Kinder,
Kopf zerbrechen müsst.
Die dann vielleicht später, wenn du einsam bist als Oma, dann auch nochmal anrufen und fragen, na, wie geht's dir?
Ja, voll. Also ich sehe das so zum Beispiel, also wenn ihr, keine Ahnung, die Gelegenheit habt, mit zum Beispiel älteren, queeren Menschen irgendwie zu sprechen, also mein Onkel zum Beispiel, der ist schwul, der hat keine Kinder, das ist für mich das Normalste der Welt, dass der gar keine Kinder hat. Und ich kenne sonst auch nicht so viele Leute, die keine Kinder haben. Und da habe ich mir noch nie gedacht so, und ich habe da auch schon mit ihm drüber gesprochen, aber da habe ich mir nie gedacht, ach, ob der ist ja wohl traurig darüber, dass er keine Kinder hat. Weil der hatte uns. Der war immer total viel da und hat sich um uns gekümmert und hat mit uns Sachen unternommen und ist, ja.
So. Ja, ein bisschen Kinder über Plan B, ne?
Ja, genau.
Ja,
das Why ist not, Leute? Schön. Es ist not the end of the world. Stresst euch nicht zu sehr.
Wir haben so, Leute, ich habe das Gefühl, wir haben richtig viel gesprochen.
Wir haben gesagt, lass mal diese Folge nur Community-Tags beantworten, weil so viele reinkamen und wir wieder so.
Ich habe direkt gesagt, ich habe direkt gesagt, das schaffen wir nicht. Aber wir haben ein paar geschafft.
Aber ich muss auch sagen, muss ich jetzt mal kritisch in die Runde schauen, ihr schaut nie auf die Uhr. Ich habe ja auf die Uhr geschaut und war so, jetzt müssen wir mal in die Community-Tags.
Haben wir dann auch gemacht.
Da habe ich hier richtig, ich habe ja immer Stress, ne? Ich habe ja wirklich nicht nur einen tickenden Uterus. Ich habe nicht nur einen tickenden Uterus, sondern ich habe auch immer eine tickende Uhr, was die Community-Tags angeht. Nach 20 Minuten bin ich so, jetzt muss ein Take. Wollte ich jetzt nochmal ganz kurz in die Runde sagen.
Ja, du hast ja auch recht.
Wir haben über so viele Themen eigentlich noch nicht gesprochen, wenn es um dieses Thema geht.
Man kann ewig drüber sprechen.
Man kann wirklich ewig drüber sprechen.
Krass.
Wir müssen wirklich noch eine zweite Folge machen. Es gibt noch, ich will kurz anreißen, es gibt noch die Perspektive von, wir haben noch nicht über Abtreibung gesprochen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie es ist, wenn man will, aber der Partner oder die Partnerin nicht oder andersrum. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie es ist, in dieser aktuellen Weltlage ein Kind in die Welt zu setzen und so.
Wir haben noch nicht über Fehlgeburten gesprochen und wie normal das ist.
Mhm. Ja, also es gibt noch so viele offene Themen. Vielleicht habt ihr ja Lust auf, dass wir irgendwann nochmal eine neue Folge dazu machen, also eine zweite Folge dazu machen, dann schreibt es doch mal total gerne in die Kommentare. Und was ihr denkt, ich brenne wirklich, ich will wirklich wissen, was denkt ihr darüber? Weil ich habe ja wirklich jetzt nochmal nach dieser Folge ganz viele neue Gefühle. Und wir dachten, es wäre irgendwie total schön abschließend, eine Voicey uns anzuhören von einer meiner engsten Freundinnen, Josephine Sanya, von der habe ich ja schon ganz oft im Podcast auch geschwärmt. Und die ist nämlich Mama. Und ich habe sie auch als Mama kennengelernt vor 6 Jahren, als sie ganz frisch Mama geworden ist. Und mittlerweile hat sie 3 Kinder. Und das ist so eine Freundin, bei der ich sehe die als Mama und ich finde die so toll als individuelle Person, als Freundin, aber auch als Mutter. Und das sind die Vorbilder, die ich so sehe, wo ich so denke, ah ja, das macht mir irgendwie selber Mut. Und das finde ich einfach schön so zu sehen. Und wir haben sie gefragt, wie hat Mutter sein Leben verändert? Da hören wir mal rein.
Mhm. Wir wissen selbst nicht, was kommt.
Also mein Leben hat sich in eigentlich jeglicher Hinsicht verändert. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett fremdbestimmt, Tag und Nacht. Ich bin für immer an unterschiedliche Menschen gebunden, also an meine Kinder eh, aber natürlich auch an den Vater meiner Kinder. Bin viel effizienter geworden, weil ich weiß, meine Zeit ist in jeglicher Hinsicht begrenzt. Zeit, die ich mit mir alleine habe, ist unfassbar kostbar geworden. Prioritäten haben sich krass verschoben. Sachen, die früher für mich wichtig waren, sind komplett unwichtig geworden. Das Kindswohl steht an oberster Stelle und dabei versuche ich mich selber nicht zu vergessen, weil natürlich auch deren Glück von meinem Glück abhängt. Das versuche ich ganz doll mir immer wieder zu sagen. Und vielleicht habe ich mich selber deswegen auch ein bisschen weniger priorisiert, weil ich eben ja wusste, es ist irgendwie egal, ich trage nur Verantwortung für mich selbst. Jetzt passe ich schon auch noch irgendwie ein bisschen besser auf mich auf, weil ich das Gefühl habe, wenn die mich nicht mehr haben, was machen die dann? Ja, also auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, und das passt voll gut zum Podcast-Thema, habe ich das Gefühl, dass ich mit unserem zweiten Kind, von dem ich weiß, dass es leider nicht bei uns ist, erwachsen geworden bin. Das war so der Moment, in dem ich gecheckt habe, okay, das Leben ist wirklich endlich und es gibt diese ernsten Themen in unserem Leben. Wir müssen die irgendwie verpacken und ja, ach, ich weiß gar nicht mehr, ich krieg das gerade nicht mehr richtig formuliert, aber ja, das war auf jeden Fall mit ein Moment, der mich in mein Muttersein geprägt hat. Ich habe natürlich auch erfahren, wie krass groß Liebe sein kann, wie badass unsere Körper einfach sind, wie fertig man sein kann und gleichzeitig wie glücklich und ganz viel gleichzeitig. Voller Liebe und voller Frust.
Oh, wieder auch so viel Emotion.
Ganz liebe Grüße an dich.
Ganz liebe Grüße, Joe. Vermisse dich und deine ganze Brasselbande. Ja, man hört ja auch im Hintergrund die ganze Zeit Kinder. Man muss sich mehr konzentrieren, weil da ganze Zeit Zwischengeräusche sind. Und ich glaube, das ist so ein Talent, was Eltern entwickeln, dass sie so echte Gespräche noch führen, obwohl da irgendwie jemand mit einem Bagger das Toastbrot zerlegt oder so. Wisst ihr? Und ja, ich glaube, noch einmal zur Einordnung. Jo hat drei Kinder und ihr zweites Kind hat sie verloren. Das ist als Sterngeburt auf die Welt gekommen. Das heißt, es ist kurz nach der Geburt gestorben. Und das ist natürlich dann nochmal ein sehr, sehr krasser Einschnitt in Mutterschaft. Mittlerweile hat sie ihr drittes Kind bekommen. Ja, das ist irgendwie auch schön zu, also wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach krass zu hören, wie komplex sich das für sie anfühlt.
Weil die ganze Bandbreite an Emotionen kam in dieser Sprachnachricht gerade hervor. Pure Liebe.
Anstrengend.
Frust.
Ja.
Noch mehr Liebe.
Liebe, Liebe, Liebe. Gebundenheit.
Ja. Abhängigkeit.
Abhängigkeit. Aber auch, ich finde auch einen krassen Gedanken von, aber ich bin auch produktiver geworden, weil die Zeit mit mir ist so rar, dass wenn ich die habe, muss ich was daraus machen.
Mhm.
Und damit kann ich mich gar nicht identifizieren, weil ich habe 24/7 Zeit.
Für dich.
Für mich. Nur für mich. Aber ist das wirklich immer gut? Naja, das klären wir vielleicht in einer anderen Folge.
Ich bin irgendwie richtig sauer in diese Folge gestartet und jetzt bin ich so ein bisschen beseelt.
Ich habe so Zukunftsversionen die ganze Zeit von unterschiedlichen, von wir haben keine Kinder und wir werden so alt miteinander, aber irgendjemand um uns herum hat Kinder. Oder ich habe Kinder und die haben euch so als Tanten. Mhm. Wir haben Kinder, Tante Hack. Also ich bin so richtig so, es gibt so unterschiedliche Versionen und ich glaube, alle haben das Potenzial, schön zu sein.
Mhm. Abby und ich fragen uns ja immer, wann fangen Annika und Nick endlich an?
Ja. Wenn ich den nächsten großen Buchvertrag.
Ja, weiß ich noch Leute, nicht. Teilt unsere Gefühle, teilt eure Gefühle mit uns. Und danke fürs Zuhören mal wieder.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bei N20. Bis dann.
Tschüss. N20. Und immer ein bisschen weniger Lust.
Einer von Santiano, der,
Santiano.
Der dieses Lied Instagram, sein Solo-Debüt, da auch auf platt gesungen hat.
Ja.
Wo man kein Wort versteht.
Ich habe noch nie Instagram benutzt.
Wie heißt der Song nochmal?
Ich war noch nie
auf Instagram.
Ich
Ich war auch mal auf Helgoland, auf Sylt und Rotterdam.
Super, auf Sylt.
Nehmen wir schon auf?
Ja,
perfekt.
Ja, super. Schneide ich nach hinten.